Guten Morgen. Stell dir vor, du hast die Möglichkeit, etwas von Jesus zu erfahren, was du nicht verstehst. Du hast die Möglichkeit, ihm eine Frage zu stellen, bei irgendeiner Sache, wo du grübelst, wo du sagst, das habe ich bisher noch nie richtig verstanden. Jesus, kannst du mir das mal erklären? Stell dir vor, du hast eine Frage frei. Welche Frage würdest du Jesus stellen? Sag mal bitte deinem Nachbarn, wie diese Frage heißt. Welche Frage würdest du gerne Jesus stellen, wenn du eine Frage frei hättest? Gar nicht so leicht, ne? Im Moment ist noch recht ruhig. Stell dir vor, du dürftest Jesus eine Frage stellen und hättest nur 5 Sekunden. Okay. Ja, einige von euch waren ein bisschen sprachlos, weil es ist natürlich auch eine große Sache, wenn man so eine Chance hat und dann steht da Jesus vor einem, da weiß man vielleicht gar nicht, boah, was wäre jetzt die beste Frage. Die Jünger von Jesus, die waren mit ihm unterwegs und haben ganz viel von ihm gelernt. Sie haben ganz viel gesehen, wie Jesus lebt, wie er mit Menschen umgeht, wie er sich verhält. Und dennoch gab es da diese eine Frage, wo sie gesagt haben, Jesus, an dem Punkt müssen wir aber nochmal nachfragen. Das haben wir noch nicht so ganz verstanden. Und jetzt wisst ihr schon, dass es um die neue Serie zum Vater Unser geht. Und es beginnt damit, dass die Jünger zu Jesus gehen. Und das lesen wir in Lukas 11, Vers 1. Das könnt ihr mal mit mir jetzt mitlesen. Da heißt es dann, Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten und die Jünger haben gemerkt, also das hat Jesus öfter gemacht, dass er sich zurückgezogen hat und auf einmal weg war und die Jünger haben gemerkt, wenn Jesus nach dieser Zeit zurückkommt, dann da ist was passiert, das war eine gute Zeit für ihn und sie wussten auch, dass er beten geht. Und sie wollten unbedingt wissen, wie macht Jesus das? Wahrscheinlich haben sie zu dem Zeitpunkt schon verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist, also dass er selber Gott ist und natürlich eine ganz krasse Gemeinschaft hat mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und wir haben gesagt, Mensch, wenn wir einmal den Profi, der die Gemeinschaft kennt, wenn wir den mal fragen können, das wäre doch genial. Und damals war es so üblich, dass die Rabbis, und Jesus war ein Rabbi, ihren Jüngern viel, viel erklärt haben. Und Johannes, der Cousin von Jesus, der hatte auch Jünger und der hat seinen Jüngern eben auch beigebracht, wie man betet. Und jetzt sollte also der große Moment kommen. Und ihr müsst wissen, dass damals die Jünger ganz normal jüdisch aufgewachsen sind. Das heißt, sie kannten ein Gebetsritual, wie man Abendmahl. Sie haben es gelernt, wie man morgens betet, wie man nachmittags betet, wie man abends betet, wie man zwischendurch beim Essen betet. Sie haben die ganzen Gebete gelernt, die man in den Veranstaltungen entsprechend betet, in den Synagogen, ein 18-Bitten-Gebet, was heute noch üblich ist. Da waren teilweise richtig komplizierte Sachen dabei. Und uns geht es heute so, dass wir Gebet, glaube ich, alle kennen. Ich glaube, dass keiner von uns noch nie in seinem Leben ein Gebet ausgesprochen hat. Selbst wenn du dich nicht für religiös hältst, ich glaube, so ein Hilferuf in Not, wo du dich auf einmal gefragt hast, an wen ging der jetzt, aber so aus einer Not heraus auf einmal Hilfe und kein anderer war da, wo das Herz mal so gesprochen hat, oder wo du vor so einem schönen Moment stehst, klassischer Sonnenaufgang und auf einmal kommt dir ein Danke über die Lippen. Ich glaube, dass wir Gebet alle kennen. Und jeder, ich habe Gebet anders. Jeder denkt sich vielleicht bei Gebet was anderes. Ich habe bis vor kurzem noch tief in mir gedacht, das hat Gott mir am Anfang des Jahres gezeigt, das war mir nie richtig bewusst, ich habe tief in mir gedacht, wer betet, der ist schwach. Vielleicht geht es dir auch so. Es gibt unterschiedliche Meinungen, die man von Gebet haben kann. Und das hat mich blockiert in meinem Leben. Ich habe gedacht, es gibt da diese Leute, die beten und es gibt die Leute, die was schaffen. Es gibt da so diese Leute, die können was, die machen was, die bewegen was auf dieser Welt. Naja, und dann gibt es die Leute, die irgendwie, die haben es halt nicht so drauf. Denen bleibt halt nicht viel übrig, als zu beten. Ja? Mehr haben sie nicht drauf. Es gibt viele, die denken, Gebet hat was damit zu tun, dass ich schwach bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß. Beten tue ich, wenn ich verzweifelt bin, wenn ich schwach bin, wenn ich hilflos bin. Beten ist eben was für Schwache. Und mit diesem Ansatz sind wir unterwegs. Und deshalb ist es gut, dass Jesus sagt, sich zu lernen, das euch bei. Jesus hätte auch sagen können, das gibt es nicht zu lernen, das hat man oder hat man nicht. Das ist eine Gabe, das ist so. Aber Jesus bringt ihnen das Vaterunser bei, über das wir gleich sprechen, und sagt damit, ja, man kann Gebet lernen. Das ist wie, wenn du eine Sportart lernst. Das ist wie, was weiß ich, Volleyball spielen. Volleyball spielen kann man nicht, weil man zu einer Veranstaltung geht, irgendwo, wo Volleyball gespielt wird und man guckt sich ein Spiel an. Dadurch kann man nicht Volleyball spielen. Und so denken wir manchmal, Gebet lernt man doch, wenn man einfach in den Gottesdienst geht. Nicht unbedingt. Oder dass du dir denkst, hey, beim Volleyball spielen, vielleicht bringt es ja was, wenn ich Leute kenne, die gut Volleyball spielen können. Wenn ich mit Leuten befreundet bin, die gut Volleyball spielen können. Aber auch das macht mich nicht zu einem Volleyballspieler. Und egal, welche Menschen du in deinem Leben kennst, egal, wie gut die beten können, das heißt nicht automatisch, dass du gut beten kannst. Du lernst Volleyball spielen auch nicht, um eine charismatische Antwort zu geben, indem dir jemand die Hand auflegt. Mit der im Glaubensleben auch. Du kannst nicht erwarten, dass du auf einmal super beten kannst, weil jemand dich mit der Gabe des Gebets segnet. Gebet kann man lernen und Jesus will es uns beibringen. Und jetzt erzählt er den Jüngern, wie es geht. Und er sagt ihnen, so sollt ihr beten. Und jetzt kommt das Vaterunser, das bekannteste Gebet von allen Christen. In allen Denominationen wird es gebetet. Wir haben uns sogar teilweise auf eine Formulierung geeinigt, dass wir es gemeinsam beten können, auf der ganzen Welt, in unterschiedlichen Sprachen. Und dieses Gebet ist voller Diamanten. Denn mit diesem Gebet zeigt uns Jesus, wie wir denken dürfen. Und dieses Gebet werden wir uns genau anschauen in dieser Serie. Und es wird dir helfen, zu verstehen, wer Gott ist. Es wird dir helfen, zu verstehen, wer du bist. Es wird dein Denken verändern, es wird dein Leben verändern. Und es wird eine Riesenbereicherung für dich sein. Und damit beginnen wir heute. Es geht in diesem Gebet nicht darum, dass wir wortwörtlich in Zukunft genau das, die wir uns, sondern es ist ein Muster, was Jesus uns gibt, mit ganz vielen Prinzipien, die wir uns heute anschauen. Und das Gebet, was Jesus spricht, das geht also los in Matthäus 5, Vers 9, da heißt es dann, das ist der erste Vers, den wir uns anschauen, darum sollt ihr so beten, unser Papa im Himmel. Wir nennen das Gebet ja Vater unser, weil in den meisten Übersetzungen Vater drin steht. Das Wort, was Jesus verwendet, für Vater heißt Abba. Und das ist sowas wie Papa. Das heißt, du darfst sagen, mein Papa, unser Papa im Himmel. Jetzt vergleicht Jesus also Gott mit einem Papa. Und da steckt eine riesen Erleichterung drin, eine riesen Erkenntnis, aber vielleicht auch erstmal nicht. Je nachdem, was du jetzt mit Papa verbindest. Je nachdem, welches Bild du von deinem Papa hast. Kann sein, dass du einen Papa hattest, der dir überhaupt nicht gut tat. Kann sein, dass du einen Papa hattest, der nicht da war. Kann sein, dass du einen Papa hattest, von dem du gewünscht hättest, dass er nicht da wäre. Weil er dir Leid zugetan hat. Weil er dich falsch behandelt hat. Und wenn du dieses Bild von deinem Papa hast, dann ist jetzt die Gefahr, dass du das auf Gott überträgst. Und wenn Jesus über den Papa spricht, dann meint er damit ein Papa, der dich liebt. Und das ist das Erste, was Jesus dir sagt. Du darfst, wenn du zu Gott betest, zu einem Papa beten, der gut ist. Ein Papa, der dich liebt, der stolz auf dich ist. Und zu diesem Papa lädt Jesus uns ein. Und von diesem Papa hat er die ganze Zeit geschwärmt. Und deshalb haben die Jünger auch gesagt, zeig uns diesen Papa, wir wollen ihn kennenlernen. Es geht darum, dass du sagen darfst, Papa. Das ist der absolute Wahnsinn. Der steht, und der Grund, warum wir das dürfen, den verrät uns Jesus. Der steht in der Bibel, in Römer 8. Da heißt es, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Papa, lieber Vater. Der Grund, warum Jesus auf dieser Welt war, ist, dass er für dich gestorben ist, dass er deine Schuld weggenommen hat, damit du den Heiligen Geist bekommst und damit Gott durch den Heiligen Geist in dir lebt und du dadurch Papa sagen kannst. Das bedeutet, es gab eine Zeit, in der du das nicht hattest. Das ist ein Angebot von Gott an dich. Wenn Gott dir also vorschlägt, wenn Jesus dir vorschlägt, dass du Gott Papa nennen darfst, dann ist das etwas, was er dir ermöglicht. Das bedeutet aber, wenn wir am Denken aus einer Zeit ohne Papa kommen. Und wenn Kinder keine Eltern haben, dann nennen wir sie Waisen. Ich habe zwei Stationen aufgebaut und ich denke, dass dieses Gebet uns helfen soll, komplett neu zu denken. Und die eine Station, wo wir uns aufhalten, wenn wir Waisen sind, ist symbolisch hier an so einer Mülltonne. Denn wenn du keine Eltern hast, die sich für dich sorgen, dann holst du dir dann suchst du da, wo was übrig ist. Und wir wissen, dass es bitter ist, dass es so viele Kinder auf dieser Welt gibt, die im Müll suchen nach Essen. Es gibt viele Kinder, die werden nicht versorgt und die haben das wirklich nötig. Und deshalb steht für mich diese Mülltonne für den Ort, an dem wir alleine sind, ohne Papa. Und an dem wir für uns selber sorgen müssen, an dem wir aufmachen und wühlen, was da so drin ist. Hier sind jetzt so ein paar Fliegen drin, ekliges Papier, und dann wühlen wir da vielleicht nach Essen. Stinkt. Das ist so eine Station, die wir im Leben haben. Und diese Station ist davon geprägt, dass wir sagen, es ist nicht genug. Es ist einfach nicht genug. Da kommen wir her. Und wenn wir so denken, dass nicht genug ist, weil wir keinen Papa haben, dann heißt das automatisch, dass alle, die in dieser Tonne wühlen, Konkurrenz sind für mich. Denn wenn ich da ein halbes Brötchen finde und das findet vorher jemand, ist es weg. Es ist ja nicht genug. Das heißt, jeder, der zu dieser Tonne kommt, ist mein Feind. Also versuche ich, andere runterzumachen. Wenn jemand im Leben etwas hat, wenn ich mit diesem Denken unterwegs bin und ich sehe, jemand hat was, dann kann ich mich für den nicht freuen, weil ich denke, wenn der das hat, kann ich es nicht haben. Es gibt ja nicht genug für uns alle. Es gibt nicht genug Geld, es gibt nicht genug Autos, es gibt nicht genug Anerkennung. Nur einer kann die Bühne haben, nur einer kann eine CD rausbringen, nur einer kann Anerkennung in der Klasse bekommen, was auch immer. Das Denken ist, es gibt nicht genug. Und das ist Alten wie Weisen. Denken von Menschen, die denken, sie sind allein. Die sich verhalten wie Waisenkinder. Und das Erste, was Jesus sagt, ist, ihr müsst verstehen, dass diese Zeit zu Ende ist. Die Zeit, wo du an der Mülltonne stehst. Vielleicht erinnert ihr euch, in der letzten Serie hatten wir auch darüber gesprochen, dass wir Plus- und Minuspunkte gerne verteilen den anderen, um uns zu vergleichen und zu gucken, wer ist besser dran. Und dieses Denken hat was damit zu tun, dass wir uns an dieser Station aufhalten. Und durch das, was wir hier lesen, durch Jesus, sind wir jetzt befreit. Wir haben den Heiligen Geist. Wir müssen nicht mehr an dieser Tonne uns aufhalten. Wir sind jetzt eingeladen zu diesem Tisch. Da, wo der Papa ist, da ist genug. Ich weiß nicht, wie viel Brötchen du essen kannst, aber ich esse viele und die schaffe ich nicht. An diesem Tisch ist genug. Und Jesus lädt uns ein und sagt, hier darfst du hinkommen. An diesem Tisch ist genug Platz. An diesem Tisch ist Gott. Ist Gott der Vater. An diesem Tisch ist Gott Jesus. Und an diesem Tisch ist Gott der Heilige Geist. Und dann gibt es an diesem Tisch noch zwei weitere Plätze. Und der eine Platz, der ist für dich. Und das erkennst du daran, dass auf diesem Platz steht, das ist für den, den ich besonders liebe. Und das bist du. Denn dein Papa liebt dich ganz, ganz besonders. Also ist dieser Platz für dich reserviert. Und jetzt darfst du dich hier hinsetzen. Und sitzt an einem Tisch, der voll ist. Und du kannst wegkommen von dem Gedanken, es ist nicht genug. An diesem Tisch ist genug. Und wenn die Brötchen leer gehen, dann gibt es neue. An dem Tisch ist morgen genug, da ist heute genug. Das heißt, dein ganzes Denken, von dein Hamsterdenken, wenn du vielleicht irgendwie siehst, boah, da ist was und ich bin zwar schon satt, aber ich stecke mir noch schnell ein Brötchen in die Tasche, weil vielleicht gibt es ja morgen nichts mehr. Dieser Tisch, wo es heißt, nicht mehr nötig. Du bist jetzt, wenn Gott dein Papa ist, an dem Tisch, wo es heißt, hier ist genug. Und das ganze Gebet, Vater unser, hilft uns zu verstehen, was das bedeutet. Was bedeutet das, wenn wir das gewohnt sind? Und jetzt sagt Jesus, komm mal mit, ich habe was für dich. Ich habe was für dich, du darfst an diesen Tisch kommen. Dann sitze ich jetzt hier, aber ich denke immer noch so. Und das ist das Problem. Wir sitzen an dem vollgedeckten Tisch direkt beim Papa und verhalten uns immer noch wie Waisen. Weil wir lernen müssen, was es heißt, dass der Papa mit uns am Tisch sitzt. Erstmal müssen wir verstehen, wer ist Gott eigentlich? Der König des Universums. Wenn es heißt, dein Papa, unser Papa im Himmel, dann ist mit im Himmel gemeint, das ist der, der es drauf hat. Also das ist nicht die Distanz, das sind die Wissen aus vielen Stellen. Das ist nicht im Himmel, damit ist nicht gemeint, der, der ganz weit weg ist. Ganz im Gegenteil, wir wissen aus vielen Stellen aus der Bibel, dass Gott nah ist, dass er bei uns ist, dass wir der Tempel sind von ihm, dass der Heilige Geist, also Gott mit uns ist durch den Heiligen Geist. Also wenn es um den Himmel geht, Gott im Himmel, geht es nicht darum, der, der weit weg ist. Ganz im Gegenteil, der, der bei dir ist, aber der, der es drauf hat. Als Beispiel. Wir haben ja hier Licht, wir haben Ton, alles Mögliche. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier sagen, Andreas, bitte mach mal hier das Bühnenlicht aus. Kann er nicht machen. Danke, Paul, du versaufst mir gerade alles. Aber der Paul, der sitzt da oben an der Lichttechnik. Und wenn ich dem Paul sage, Paul, mach mal das Licht aus, dann hat das vorher schon gemacht, weil es abgesprochen war. Ja, dann kann ich sagen, also der Paul am Mischpult, der hat's drauf. Wenn ich euch frage, macht mal das Licht aus, ihr habt nicht die richtigen Hebel, ihr könnt das Licht nicht ausmachen. Aber jetzt pass mal auf. Bietet der Paul an, das Licht an. Jetzt, Paul, bitte, danke. Und jetzt spielt der Paul an seinen Mischpult und das Licht geht an. Paul am Mischpult. Papa im Himmel, der, der es drauf hat. Der, der das Universum geschaffen hat. Der König der Könige. Das ist dein Papa. Und der wird wunderbar beschrieben in folgendem Vers. Das ist der nächste Vers aus 1. Korinther. Wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Also, wenn du hier bist, darfst du erstmal verstehen, Gott ist der König des Universums. Das ist der, der es drauf hat. Das ist der, der im Himmel ist, der Chef. Es gibt nichts, was passiert, ohne dass es vorher über Gottes Bürotisch geht. Es gibt nichts, wo Gott sagt, alter Schwede, jetzt habe ich hier komplett die Kontrolle verloren. Gott hat's drauf, was du verstehst. Und zudem bist du eingeladen an einen Tisch. Und das Nächste, was du verstehst und verstehen darfst und was echt Zeit braucht, ist, dass du, wenn du hier sitzt und der König dein Papa ist, dann bist du Königskind. Das heißt, du bist Prinz, du bist Prinzessin. Du darfst hier sitzen und Gott sagt, du bist besonders geliebt. Es ist also wichtig, dass du verstehst, wer du bist. Wenn du mit Gott redest, wie sieht er dich? Er sieht dich als kostbar, er sieht dich als geliebt, er sieht dich als besonders, er sieht dich als wertvoll, er sieht dich als gewollt. Gott hat dich gewollt, egal ob deine Eltern dich gewollt haben oder nicht. Gott hat dich gewollt. Und du darfst an seinem Tisch sitzen. Das bist du. Dafür brauchen wir eine Zeit, das zu verstehen, weil wir kommen immer noch von dem, du bist nichts wert, du störst. Diese ganzen weisen Gedanken, die legen wir nicht einfach ab. Und jetzt sitzen wir hier und Jesus hilft uns, dass wir in das neue Denken kommen. Jetzt heißt es ja auch, unser Vater im Himmel, du mal da sitzt, denn da ist noch ein Stuhl. Und das ist nicht, damit du heute mal da sitzt und heute mal hier sitzt, sondern der Stuhl ist bewusst da, denn hier ist noch jemand anders und der ist auch besonders geliebt. Dein Mitmensch, der darf auch hier sitzen, du bist hier nicht alleine und wir machen manchmal so, als würde es nur um uns gehen. Die Art, wie wir beten so, als würde es nur um uns gehen. Naja, wenn du dafür betest, Gott, bitte schenk, dass Dortmund gewinnt. Ja, musst auch mal an die Schalker denken. Ne? Nicht nur an dich, weil du Dortmund-Fan bist. Oder wenn du dich auf deine Hochzeit freust und sagst, Gott, ich freue mich so sehr auf die Hochzeit, bitte schenk, dass tolles Wetter ist. Das darfst du schon bitten. Aber was soll Gott mit dem Bauern machen, der auch an dem Tisch sitzt? Und er sagt, Gott, warum regnet es nicht mal wieder? Ich verbrauche so viel Wasser für meine Felder. Kannst du es nicht mal wieder regnen lassen? Also, merkt schon, da sind noch andere, die beten auch und die liebt Gott genauso. Und das ist erstmal wichtig, dass du weißt, ich, Vater im Himmel, das ist nicht nur mein Papa. Und weil wir das meiner, mir, ich so sehr lieben, haben wir angefangen, auch unsere Lieder umzuschreiben. Es gab früher sehr viel mehr Lieder, die von uns gesprochen haben. Wir kommen zu dir. Und jetzt ganz viele Lieder, die wir heute singen, hat was mit ich zu tun. Mein Glaube, ich. Das ist nicht falsch, aber ihr merkt, dass wir geprägt sind von ich. Es heißt nicht, Jesus sagt nicht, hey, wenn du betest, dann sag mein Papa im Himmel. Ja, das sage ich auch manchmal. Das ist grundsätzlich nicht falsch. Aber Jesus sagt bewusst unser Papa im Himmel. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Natürlich kannst du den Vers umformulieren und sagen, Gott hat mich so sehr geliebt, Gott hat dich so sehr geliebt. Ja, das ist richtig, aber das ist nur ein Teil. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Du bist Teil der Welt. Und so ist es wichtig zu wissen, dass es unser Vater im Himmel, hier sind noch andere und deshalb darfst du Gemeinschaft mit ihnen haben. Und auch wenn die anderen anderer Meinung sind, das ist nicht so schlimm, die sind auch Königskinder. Und wenn sie etwas von Gott geschenkt bekommen, dann musst du nicht denken, oh nein, jetzt fehlt es mir. Sondern es ist genug. Und wenn Gott jemand segnet, kannst du dich mit ihm freuen. Und dann musst du ihn nicht runtermachen dafür, ihm das wegreden, du kannst dich mit ihm freuen. Die Art, wie wir beten, wenn wir das verstanden haben, wer sitzt hier am Tisch, wer ist Gott, wer sind wir, wer sind die Nächsten, dann sind wir aber immer noch in unserem Reden sehr geprägt von dem weisen Denken und bringen einen Haufen Hilfsmittel mit denen wir Gott manipulieren wollen. Ich habe mal ein paar Sachen dabei, die ich jetzt hier nach vorne schleppe. Und dann kommen wir an diesem Tisch zu Gott und sagen, so, also, was haben wir jetzt hier alles? Es gibt manche, die sagen, Gott, so, wie lange muss ich denn jetzt an dem Tisch sitzen, dass das passiert, was ich will? Und dann bringen wir so unsere Zeituhr mit. Und dann sagen wir so, Gott, Mensch, reicht jetzt, sie geht jetzt hier so eine halbe Stunde, reicht das jetzt? Wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde an dem Tisch sitze, reicht das, wenn wir jetzt in der Zeit reden oder reicht eine halbe Stunde grundsätzlich stille Zeit? Muss ich da jetzt auch noch was sagen oder reicht das, wenn ich mir so eine halbe Stunde am Tag blockiere, bekomme ich dann, was ich will? Oder dass ich sage, hey, wie lange muss ich reden? Und dann versuchen wir, viele Worte zu machen. Die Einleitung von dem Vater Unser, das Vater Unser steht an zwei Stellen der Bibel. Er steht in Lukas und er steht in Matthäus. Und in Matthäus bringt Jesus das Vater Unser in der Bergpredigt, im Rahmen der Bergpredigt und sagt ganz am Anfang, wenn ihr betet, dann geht es nicht darum, dass ihr viele Worte macht. Denn wer viele Worte macht, hat nicht verstanden, wer Gott ist. Gott sitzt nicht da und sagt, so, jetzt zähle ich mal die Worte. Wie viel haben wir denn? Im Moment sind es nur 100 Worte, da kriegst du noch gar nichts für. Ne? Müssen schon 1000 sein. Und Gott guckt auch nicht auf die Uhr und sagt, hör mal, nach 5 Minuten darfst du aber jetzt noch keine Bitte äußern. Sondern Jesus sagt, wenn du denkst, dass du von Gott deshalb was bekommst, weil du viele Worte machst, dann hat das nichts mit Glauben zu tun, sondern mit Umgang. Und wenn du denkst, dass Gott dir deshalb etwas erfüllt, weil du möglichst lange am Tisch sitzt, das hat damit nichts zu tun. Sondern Gott gibt dir, weil er dich liebt, weil du Königskind bist, weil er dir das Beste wünscht. Und die Antwort, die er dir manchmal gibt, ist ja. Mein Sohn ist 4 Jahre, fährt Fahrrad und wenn er zu mir kommt und sagt, hör mal, ich glaube, ich kann das schon so gut, kannst du mir die Stützräder abmachen? Die Antwort für mich als Papa ist ja, mache ich. Wenn er aber danach kommt und sagt, hör mal, ich habe jetzt gesehen, hier bei uns in der Straße ist auch so ein Motorrad vorbeigefahren. Ich hätte gern ein Motorrad. Dann wäre es wichtig, wen er fragt. Meine Frau würde sagen, nein. Und ich würde sagen, später. Ich würde sagen, wart noch ein bisschen. Und so ist das auch bei Gott. Gott sagt zu manchen Sachen ja, zu manchen Sachen sagt er nein. Und ich bin so froh, bei manchen Sachen, wo Gott ein Nein gesagt hat in meinem Leben, wenn ich darüber heute nachdenke, was passiert wäre, wenn Gott mir das wirklich erfüllt. So wie mein, das wäre eine Katastrophe. Ich bin bei manchen Sachen so dankbar, dass Gott Nein gesagt hat. So wie mein Sohn mir dankbar sein wird, sobald er versteht, dass ich ihm jetzt mit 4 Jahren kein Motorrad kaufen kann. Dass das nicht gut wäre für ihn. Also gibt es den Moment, wo Gott Nein sagt, und es gibt auch den Moment, wo Gott sagt, später. Ich sag ja gar nicht Nein, aber jetzt noch nicht. Und wenn du zu Gott gehst und sagst, hey, ich möchte gerne ein Motorrad haben, und Gott sagt, später, dann kannst du nicht sagen, ja, Gott hat mein Gebet nicht gehört. Doch, hat er. Hat er. Er hat es dir nur nicht sofort gegeben, weil es nicht gut für dich ist. Denn er hat den kompletten Überblick. Er sitzt in der Schaltzentrale. Er ist der König des Universums. Er weiß so viele Dinge, die weißt du noch gar nicht. Ich habe 2 tolle Bibelverse, die das nochmal deutlich machen, auf der nächsten Folie. So hoch der Himmel über der Erde ist, so weit reichen meine Gedanken hinaus über alle, über alles, was ihr euch ausdenkt. Und so weit übertreffen meine Möglichkeiten alles, was ihr für Möglichkeit seid. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum, wie tief seine Weisheit, wie unermesslich sein Wissen, wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie unerforschlich seine Wege. Gott weiß so viel mehr als du. Und deshalb ist es gut, dass er manchmal Nein sagt und dass er manchmal sagt später. Und wenn wir also denken, dass die Entscheidung, die Gott trifft, nichts mit Liebe zu tun hat, mit Weisheit zu tun hat, sondern damit zu tun hat, wie lange ich bete oder wie viele Worte ich mache, dann bin ich absolut auf dem falschen Zweig. Das ist eine Sache, dieses Denken, das gehört eigentlich hierhin. Das ist ein Denken von Weisen, die denken, hey, je länger ich mich hier aufhalte, keine Ahnung, das brauchst du an dem Tisch nicht. Und das Nächste, was wir so mitbringen, oh, es gibt so manche Leute, die sagen, hey, vielleicht muss ich nur laut sein, hab mir meinen Sohn geliehen, der gleiche, der ein Motorrad will. Ja? Und das ist jetzt von Bob, der Baumeister. Hallo, hallo, hallo. So, und jetzt könnte ich auch sagen, Gott, ich will ein Motorrad. Und jetzt kannst du vielleicht so ein richtig nehmen und kannst du richtig an diesem Tisch anfangen rumzuschreien. Das funktioniert vielleicht da, wenn du Leute anpöbelst, aber nicht beim Papa, das brauchst du nicht. Seine Entscheidung, wenn du etwas brauchst, ist Liebe. Und das ist nicht deine Lautstärke. Ich kenne Leute, die meinen, sie müssten Gott anschreien. Die denken wirklich, die schreien die Bude zusammen, wenn die mit Gott reden. Ich glaube, wenn du das unbedingt für dich brauchst, ich glaube, der Papa hält das aus. Aber ich glaube nicht, dass der Papa das braucht. Weil der sagt, hör mal, ich bin noch nicht taub. Du bist doch bei mir am Tisch. Ich bin noch nicht Ewigkeiten weit weg. Ich bin noch bei dir. Sag doch einfach, worum es dir geht. Und deshalb ist es so, dass die Lautstärke nicht das ist, was dazu führt, dass Gott am Ende unsere Gebete erhört. Denn Gott erhört sie aus Liebe und nicht, weil wir laut sind. Und das andere, was wir sagen, ist, hey Gott, ich habe hier so eine Checkbox geschafft, das sagt, Gott, guck mal, was ich alles gemacht habe. Habe ich genügend Sachen geschafft, dass ich jetzt einen Wunsch frei habe? Das wäre ja so, wenn ich auf der Straße höre, mein Büro hat ein Fenster zur Straße und wenn ich auf der Straße hören würde, dass mein kleiner Sohn mich um Hilfe ruft, was werde ich als Papa machen? Natürlich sofort rausrennen und gucken, was ist los, ist was passiert, wie kann ich dir helfen? Ich würde doch nicht vorher in die Wohnung laufen und würde sagen zu meiner Frau, sag mal, der Leo hat mich gerade gefragt, ob ich ihm helfe. Irgendwas ist da gerade. Sag mir doch mal schnell. Hat er sein Zimmer aufgeräumt? Hat er den Tisch abgeräumt? Hat er sich schon umgezogen? Hat er schon Zähne geputzt? Und wenn da was nicht stimmt, dann rufe ich zurück und sage, kann dir nicht helfen, du hast ja doch nicht die Zähne geputzt. Ja, was wäre ich denn für ein Papa? Wir behandeln Gott manchmal so, dass wir denken, er leitet uns im Leben abhängig davon, was wir alle schon geschafft haben. Kein Denken, was zu ihm kommen, da müssen wir ganz viele Häkchen mitbringen. Das ist kein Denken, was du auf diesem Tisch brauchst. Das ist ein klassisches Denken von einem Waisenkind. Und Jesus hilft uns mit diesem Gebet, dass wir das ablegen, weil er sagt, das hast du nicht mehr nötig. Wir bringen noch was anderes mit zum Tisch. Oh, ein Boxhandschuh. Es gibt manche Leute, die sagen, hey, ich muss mit ganz viel Leidenschaft beten. Oh, das fühlt sich auch sehr geistlich an, muss ich sagen. Also wenn so jemand so richtig mit Leidenschaft betet, dann denke ich mir, Mann, hat der einen Glauben. Also diese Leidenschaft. Versteht mich nicht falsch. Wenn in dir eine Leidenschaft ist, die raus muss, dann lass sie raus. Du darfst dich hier an den Tisch setzen, frustriert sein und richtig frustriert reden, so wie du dich gerade fühlst. Das darfst du, aber glaub bitte nicht, dass die Leidenschaft dazu führt, dass Gott sagt, deine Gebete erhören. Du musst dich erst eine gewisse Portion Leidenschaft dabei ist. Und bevor die nicht kommt, du musst dich erstmal einbeten, musst dich erstmal warm beten. Ja, du musst erstmal richtig Gas geben und wenn du so richtig Leidenschaft hast, so, dann fange ich an zuzuhören. Das ist ein Denken, das brauchst du nicht. Das hast du nicht nötig. Du darfst leidenschaftlich sein, aber du musst es nicht sein, damit Gott deine Gebete erhört. Brauchst du nicht. Oh, ich habe doch was dabei. Ein Gedicht. Wir denken manchmal, oh, Gott liebt schöne Worte. So. Lieber Gott, was könnte man denn nehmen? Es gibt ja ein Gebet, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ne? Lieber Gott, mir ist so fad, schenke mir ein Motorrad. Ja, und dann denkt sich Gott, hör mal, ein Motorrad, ne, ist ja eigentlich im Moment noch ganz schlecht für dich. Aber jetzt, was denken wir, was du gesagt hast? Schenke ich dir ein Motorrad. Also was denken wir? Weißt du, Gott braucht keine schönen Worte. Gott braucht keine Gedichte von dir, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hast du nicht mehr nötig. Und ihr merkt schon, das sind vielleicht noch andere Sachen, die du da zu deinem Tisch bringst, aber es gibt einfach viel, was wir da mitbringen, weil wir von diesem Denken herkommen, von diesem weisen Denken. Und Jesus sagt, ich helfe euch, dass ihr einmal so richtig versteht, was es bedeutet, dass Gott Papa ist. Das heißt, dass du Königskind bist. Und ich möchte dich heute fragen, wo stehst du? Lebst du de facto noch hier? Denn erstmal, wenn du nichts tust, bist du de facto hier. Du lebst hier, weil du Gott noch nicht deinen Papa nennen kannst. Denn durch den Heiligen Geist, wie wir das gelesen haben, kannst du Gott deinen Papa nennen und bist eingeladen zu diesem Tisch. Und den bekommst du durch Jesus. Und die letzten Verse, die ich für euch habe, da heißt es, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und in Johannes steht, die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du darfst Gottes Kind werden. Gott hat jeden Menschen geschaffen, aber nicht jeder darf sich Sohn und Tochter Gottes nennen. Das war ein großer Preis, den Jesus bezahlt hat und den hat er für dich bezahlt. Und so wie es in diesem Vers heißt, die, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, wenn du zu Jesus gehst und sagst, ich glaube dir, Jesus, dass du mir den Heiligen Geist schenkst, dass du dein Leben geopfert hast für mich und dass ich hinsetzen, dich zum Tisch kommen darf, dann lädt dich Jesus ein und dann darfst du dich hier hinsetzen. Und es wird eine Zeit lang brauchen, bis du gelernt hast, dich dann hier als Königskind das zu genießen und umzudenken. Und deshalb gibt es das Vaterunser. Das werden wir uns anschauen, das wird dir helfen. Und ich frage dich heute, wo du bist. Bist du noch da? Oder sitzt du schon am Tisch? Und es geht nur noch darum, dass du mit Jesus lernen willst, welche Gedanken du jetzt haben darfst und was du nicht mehr nötig hast. Und wenn du für dich festgestellt hast, dass du diesen Moment noch nie hattest, wo du zu Jesus gegangen bist und gesagt hast, gib mir deinen Heiligen Geist. Ich glaube an dich, ich will weg. Ich will einen Papa wieder in meinem Leben haben. Ich will nicht mehr an dieser Tonne sein. Dann lade ich dich ein, dass du das heute tun darfst. Ich bitte, dass ihr mal eure Augen schließt, alle gemeinsam. Und ich möchte gerne für euch beten. Und ich werde im Gebet eine Pause machen, um an diesen Tisch zu kommen. Dann werde ich dich fragen, ob du das heute machen möchtest, ob du heute die Entscheidung treffen möchtest, an diesen Tisch zu kommen und Gott ab heute deinen Papa zu nennen, weil du an Jesus glaubst. Und wenn du das dann willst, dann kannst du gleich deine Hand heben. Ich spreche aber zuerst ein Gebet. Jesus, ich danke dir, dass wir hier sind. Der Grund, warum wir hier sind, bist du. Du bist als Gott auf diese Welt gekommen und hast dein Leben dafür gegeben, dass wir den Heiligen Geist bekommen und dass wir endlich wieder unseren Papa haben. Dass unser Schöpfer jetzt auch unser Papa ist. Dass wir Prinzen und Prinzessinnen sein dürfen in deinen Augen. Und dass wir es nicht mehr nötig haben, wie Waisenkinder zu denken. Jesus, du weißt, wo wir stehen. Wer von uns dieses Angebot schon gemacht hat, wer von uns sich schon an diesen Tisch gesetzt hat, ganz bewusst, und wer von uns das noch nicht gemacht hat und immer noch an dieser Station Tonne steht. Und ich bete, dass du jedem jetzt begegnest, den du heute zu dir rufen willst. Und dass du, wer du bist, Jesus, der Sohn Gottes, der einzige Weg zum Papa. Und wenn du das möchtest, dann darfst du jetzt deine Hand heben und ich möchte jetzt im Anschluss für dich beten. Wer möchte das? Okay, gut, dann bete ich jetzt für uns. Jesus, ich danke dir für jeden, der sich gemeldet hat. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich bete jetzt vor allen Dingen für jeden, der sich gemeldet hat, dass du ihm begegnest und dass diese Person ein Leben mit dir heute startet. Danke, dass du da bist und dass dein Angebot gilt. Und so segne ich uns im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.